Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Die chinesische Volksbefreiungsarmee hat Anfang dieser Woche ein Großmanöver vor Taiwan abgehalten. Alle 4 Teilstreitkräfte waren an dieser Übung mit dem Namen Mission Gerechtigkeit 2025 beteiligt. Die abtrünnige und demokratisch regierte Insel Taiwan wurde von Kriegsschiffen, Kampfflugzeugen und Raketeneinheiten regelrecht umzingelt. Die chinesische Regierung sprach von einer Warnung an separatistische Kräfte. Taiwan sprach von einer unverfrorenen Provokation. Das Manöver war gleichzeitig eine Reaktion Pekings auf die Aufrüstung Taiwans durch die USA. Wie gefährlich ist dieser seit Jahrzehnten schwelende Konflikt zwischen Taiwan und China? Und was bedeutet er auch für uns in Europa? Darüber spreche ich mit unserem China-Experten Jonas Greinberg. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Arndt.
Herr Greinberg, China hat ja in der Vergangenheit immer wieder große Militärmanöver in der Straße von Taiwan abgehalten. Was war diesmal anders? Kann man da von einer neuen Qualität sprechen?
Das kann man durchaus. Es handelt sich jetzt hier um das 6. Militärmanöver seit dem August 2022. Den Auftakt hat eigentlich der Besuch von Nancy Pelosi gegeben, wo sie sich mit der taiwanesischen Präsidentin getroffen hat und die Solidarität ausgedrückt hat. Sie war ja damals für die Demokraten die Sprecherin des Repräsentantenhauses. Und seit dieser Zeit ist das größte Militärmanöver, das die Chinesen durchgeführt haben. Sie haben ja schon erwähnt, die 4 Teilstreitkräfte, auch die Raketenstreitkräfte, waren mit dabei. Und es gibt durchaus eine neue Qualität, weil die USA Taiwan versprochen haben, Militärmaterial über 11 Milliarden US-Dollar zu liefern. Und das ist gerade auch im Zusammenhang mit dem Handelskrieg, den Handelsbeschränkungen auf Halbleiter, ein sehr großes Problem, weil Taiwan für China auch geostrategisch äußerst wichtig ist. Taiwan ist die führende Nation, was die Herstellung von Halbleitertechnologie angeht. Und was sich hier gerade abzeichnet, ist, dass die USA Taiwan so weit aufrüsten wollen, dass eine Eingliederung, eine Wiedervereinigung auch mit militärischen Mitteln eben nicht mehr möglich sein wird. Und das setzt die Chinesen natürlich in Zugzwang. Das zwingt die Chinesen zu zeigen, wir kontrollieren den Luftraum, wir kontrollieren das Meer. Wenn ihr Kriegsmaterial nach Taiwan liefern wollt, dann müsst ihr damit rechnen, dass wir hier abschreckend tätig werden. Und die Chinesen müssen sich halt jetzt entscheiden, wie stark sie sich hier engagieren wollen, um zu verhindern, dass Taiwan die militärische Schlagkraft eben erhält, sich einer Wiedervereinigung vollständig zu entziehen.
Aber wenn die Chinesen Taiwan wirklich gewaltsam wieder hätten erobern wollen oder wieder sich einverleiben wollten, warum haben sie es dann nicht schon längst getan, bevor Taiwan endgültig aufgerüstet ist?
Das Problem, was China momentan hat, ist, dass sie, was die Marinestreitkräfte angeht, würde ich sagen, nicht bereit sind für so eine Operation. China verfügt über jetzt einen neueren Flugzeugträger, der ist ganz modern, der wurde jüngst eingeweiht, wird aber erst in einem Jahr richtig einsatzbereit sein. Und wir sprechen hier von extrem komplexen Vorgängen. Dieser Flugzeugträger ist auch noch nicht in größeren Manövern, in realistischen Kriegseinsätzen erprobt worden. Und die USA sind eben gerade dabei, Japan sehr stark aufzurüsten, Taiwan aufzurüsten. Und ich denke, momentan ist es einfach nicht im Interesse Chinas, das zu tun. Und die Folgen einer Invasion Taiwans wären auch wirklich nicht absehbar. 1/3 des Welthandels fließt durch die Taiwanstraße. Und wenn es also im Zuge einer militärischen Eroberung zu einer Blockade käme, was China dann ja machen müsste, die Auswirkungen auf den Welthandel wären enorm. Auch die handelsmäßige Verflechtung Taiwans und Chinas ist sehr ausgeprägt. Foxconn ist zum Beispiel das größte Privatunternehmen in China, also das die meisten Arbeitskräfte beschäftigt. Und Foxconn ist ein taiwanesisches Unternehmen. Und all das würde zum Erliegen kommen, diese ganzen Lieferketten. Deshalb ist eine militärische Invasion nur die allerletzte Option für die chinesischen Eliten. Und eine Wiedervereinigung Taiwans, da hat man noch etwas Zeit, die würde ohnehin erst ab dem Jahr 2049 greifen. Das ist also die Deadline, die sich die chinesische Elite gesetzt hat. Und zwar ist das unter dem Motto der Wiedergeburt des chinesischen Volkes, die 2049 erreicht sein soll. Und bis dahin soll eben auch Taiwan wieder mit China vereinigt werden.
Welche Strategie fährt Donald Trump? Also Aufrüstung Taiwans, Aufrüstung Japans, mit welchem Ziel am Ende?
Donald Trump setzt hier paradoxerweise eigentlich die Außenpolitik fort, die sein gehasster Vorgänger Barack Obama begonnen hatte. Barack Obama hatte das die Hinwendung zu Asien genannt. Obama wollte sich aus dem Nahen und Mittleren Osten zurückziehen und sich dem Pazifik, dem Indopazifik und China zuwenden. Und genau das macht Trump jetzt auch. Also das Weiße Haus hat ja im Dezember ein nationales Sicherheitspapier veröffentlicht, wo gesagt wurde, man müsse jetzt Frieden mit Russland schließen, Russland müsse wieder in den Westen integriert werden und man brauche eben Luft und Ressourcen, um sich dem Hauptgegner der USA zuzuwenden, und das ist eben China. Und Donald Trump verfolgt einerseits die Strategie, die westlichen Partner, also Südkorea, Japan und Taiwan, aufzurüsten. Der taiwanesische Präsident hat auch in seiner Neujahrsansprache gesagt, dass man bis 2030 5% der Wirtschaftsleistung in Verteidigung investieren möchte. Da ist Taiwan noch fleißiger als die NATO-Länder. Das ist halt eben langfristig das Ziel, dass China eingehegt werden soll, einerseits durch Handelskriege und durch Handelsbeschränkungen, insbesondere im Bereich der Halbleitertechnologie. Aber das hat eben nicht funktioniert. Und was wir gesehen haben, ist, dass China zurückgeschlagen hat gegen diese amerikanischen Versuche, China einzuhegen. China hat gesagt, ja, wir können genau das Gleiche tun. Wir können auch Handelsbeschränkungen verhängen gegen US-Unternehmen im Bereich der seltenen Erden. Und hier hat Trump gesehen, hier kommen wir nicht voran. Und die Strategie, die jetzt gefahren wird, ist, über Stellvertreter wie Japan und Taiwan zu versuchen, China abzuschrecken und Chinas Aufstieg gerade im südchinesischen Meer, im Pazifik einzuhegen.
Wie erfolgreich wird Donald Trump mit seiner China-Politik sein? Also wie viel werden sich die Chinesen am Ende von ihm gefallen lassen?
Ich denke, man kann schon sehen, dass Trumps Politik nicht sehr erfolgreich ist. Ich hatte ja schon angesprochen, dass Trump versucht hat, über Handelsbeschränkungen China in die Knie zu zwingen. Also der US-chinesische Handel ist ja stark eingebrochen, aber China hat es geschafft, das eben zu kompensieren durch Ausweitung des Handels mit Schwellenländern. Und diese Schwellenländer exportieren dann teilweise diese Produkte auch wieder in die USA. Also da sind eigentlich die Maßnahmen von Trump unterlaufen worden. Und das, was Trump eben gerade versucht, Stellvertreter aufzubauen gegen China, das ist sehr fragwürdig, wie effizient das sein wird. Wenn wir uns zum Beispiel 3 Monate zurückerinnern an den Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Tianjin, das ist also sozusagen die Anti-NATO unter chinesischer Führung, dann sehen wir, dass China gerade ganz stark dabei ist, seine Kooperation mit der dritten und zweiten Welt auszubauen. Also bei diesem Shanghaier Gipfel, da war Russland dabei, Weißrussland, Indien, der Iran war dabei, und ein paar Tage später, am 3. September, gab es dann die größte Militärparade in der Geschichte Chinas, wo dann Kim Jong-un aufgetreten ist, Wladimir Putin ist dort aufgetreten. Und Xi Jinping hat gesagt, ja, wir werden daran arbeiten, eine Schicksalsgemeinschaft der Menschheit aufzubauen. Und dieses Motto ist halt sehr stark verwoben auch mit der Wiedergeburt des chinesischen Volkes, also der sogenannten Wiedervereinigung Taiwans mit Chinas. Wir sehen hier, dass China es gerade in den letzten Jahren geschafft hat, diese Gegenstrukturen zu westlichen Organisationen ganz stark auszubauen. BRICS ist hier zum Beispiel auch zu nennen. Da hat es auch im Jahr 2024 eine sehr starke Expansion gegeben. Also Ägypten, Äthiopien, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate sind hier Mitglieder. Und auch im Bereich der neuen Seidenstraße sehen wir das. Trump hat ja zum Beispiel auch versucht, im israelisch-iranischen Krieg vom letzten Jahr einen Regime-Change im Iran durchzuführen. Er hat gesagt, ja, man müsse hier das iranische Volk befreien, aber daraus ist auch nichts geworden. Es wurden dann ein paar Bömmchen auf den Irak abgeworfen, um das iranische Atomprogramm zu schwächen. Aber so etwas wie ein Einmarsch oder Boots on the Ground, wie wir das nach dem 11. September gesehen haben, ist halt völlig illusorisch heutzutage, weil der Iran sehr stark über BRICS und die neue Seidenstraße mit China verbunden ist. Es gibt jetzt zum Beispiel auch eine direkte Eisenbahnlinie zwischen China und dem Iran. Also ich sehe hier gerade eigentlich aus den USA Signale der Schwäche. die sich auch daran zeigen, dass die USA jetzt appellieren an ihre Partner in der NATO und außerhalb der NATO, Taiwan und Japan, eben ihre Ausgaben im Verteidigungssektor hochzufahren. Und man sieht es auch im nationalen Sicherheitspapier, das das Weiße Haus jüngst veröffentlicht hat, wo gesagt wurde, ja, man zieht sich jetzt zurück, man möchte keine Regime-Changes mehr durchführen, höchstens vielleicht noch in Lateinamerika und sich eben konzentrieren auf China als Hauptgegner.
Aber was bedeutet dieses Konzentrieren auf China? Also bedeutet das auch offen Krieg?
Ein direkter Krieg zwischen China und den USA ist völlig ausgeschlossen. Es handelt sich hier um Atommächte, also die Abschreckung ist hier viel zu hoch. Was wir eher sehen werden, ist, dass es so eine Art Wiederbelebung, Aufwärmung des Kalten Krieges gibt. Das sehen wir ja gerade an den Militärübungen der Chinesen vor Taiwan. Das sind ganz typische Stellvertreterkriege, wo also die zwei Supermächte, das kann man schon so sagen, dass wir hier wieder in eine bipolare Weltordnung reinrutschen, die zwei Mächte China und USA, eben Stellvertreter ausrüsten und dass es dann eben zu asymmetrischen Auseinandersetzungen kommt. Eine asymmetrische Auseinandersetzung ist ganz klar zwischen China und Taiwan und das sehen wir zum Beispiel auch in Lateinamerika, wo China sich immer stärker engagiert, insbesondere in Venezuela und mit Brasilien, wo das Weiße Haus mit seiner nationalen Sicherheitsstrategie gesagt hat, ja, wir werden uns eben jetzt konzentrieren auf Lateinamerika. Und die USA haben ja auch Militärschläge gegen Venezuela durchgeführt, gegen mutmaßliche Drogenschmuggelboote, wo man nicht ganz weiß, sind das jetzt wirklich von Venezuela kontrollierte Drogenoperationen. Aber hier sehen wir ganz klar die Entwicklung, die wir in den nächsten Dekaden, denke ich, stärker sehen werden, dass es mehr auf Stellvertreterkriege hinausläuft. Und China wird sich eben auch sehr viel stärker hier involvieren, dass China hier immer aggressiver auftreten wird. Und China ja auch gezeigt hat, dass es bereit ist, Instrumente aus dem hegemonialen Koffer der USA zu benutzen und dass China immer stärker mit einem enormen Selbstbewusstsein auftreten wird und versuchen wird, in die Rolle der USA zu schlüpfen und dass wir in eine Art Kalter Krieg 2.0 hineinschlittern werden.
Donald Trump scheint langfristig das Ziel zu verfolgen, zu Russland wieder gute Beziehungen aufzubauen, Russland in den Westen zu reintegrieren, deswegen auch das Verfolgen der Beendigung des Ukraine-Krieges. Warum will Trump das mit China nicht? Warum setzt er dort praktisch auf einen Konflikt der Platzhirsche?
Na, das ist ja gewissermaßen genau das Gleiche wie damals, als Nixon in den 70ern die Welt schockiert hat. Da hat Nixon gesehen, ja, wir haben ja einen Konflikt mit der Sowjetunion. Die Sowjetunion ist unser Hauptgegner. Und jetzt werden wir mal diplomatische Beziehungen zur Volksrepublik China aufnehmen, um China aufzubauen als unseren Verbündeten gegen die Sowjetunion. Und heute hat sich eben das Blatt gewendet. Heute ist nicht mehr Russland der Hauptgegner der USA. Das sieht man allein schon wirtschaftlich und auch militärisch. Da ist ganz klar China die Nummer eins. Und vor diesem Hintergrund macht es eben Sinn, jetzt sozusagen den Trump-Schock, wenn ich das so formulieren darf, auszuspielen und zu sagen, ja, der Putin, mit dem haben wir zwar enorme Konflikte gehabt in der letzten Zeit, aber es ist für das nationale Interesse der USA eben sehr viel besser, hier das Kriegsbeil zu begraben und dafür zu sorgen, dass die NATO und die westlichen Verbündeten ihre Ressourcen bündeln können im Kampf gegen den Hauptgegner. Und das ist eben momentan ganz klar China.
Über den aktuell wieder anschwellenden Konflikt um Taiwan sprach ich mit unserem China-Experten Jonas Greinberg. Herzlichen Dank.
Sehr gerne, Frau Arndt.